Der Titel der heutigen Predigt lautet Der Ab- und Aufstieg des Herrn. Wir lesen dazu aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 3, die Verse 13 bis 18. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegene, der Sohn des Menschen. Und so wie Mose in der Wildnis die Schlange erhöhte, also ist es für den Sohn des Menschen nötig, erhöht zu werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, äonisches Leben habe. Denn also liebt Gott den Kosmos, so dass er seinen alleinig gewordenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern äonisches Leben habe. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in den Kosmos, auf dass er den Kosmos richte, sondern auf dass der Kosmos durch ihn gerettet werde. Der an ihn Glaubende wird nicht gerichtet. Der Nichtglaubende ist schon gerichtet worden, da er nicht an den Namen des alleinig gewordenen Sohnes Gottes geglaubt hat.
Ja, vielen Dank. Solange es Menschen gibt, gibt es auch das Streben nach oben. Ich will euch das an einem Beispiel deutlich machen. Im 17. Jahrhundert hatten die europäischen Auswanderer, die sogenannten Pilgerväter, den Drang, in die Freiheit zu gehen und sind nach Amerika ausgewandert. Das lief einige Zeit ganz gut. Und später dann, in den 1920er Jahren, da gab es schon einige Karrieren der Ausgewanderten. Da gab es dann den Spruch vom Tellerwäscher zum Millionär, den haben wir alle schon gehört. Und es schien in Amerika, schien alles möglich zu sein. Und die Erfahrung dieser Pilgerväter prägten auch ja, die Kultur des neuen Landes. Neuengland wurde es ja genannt. Und da gab es auch frühe Formen von Verwaltung und religiösen Eifer und Ähnliches. Aber der Nebeneffekt dieser ganzen Geschichte war eigentlich die Unterdrückung anderer. Also die den Aufstieg hatten, haben die anderen unterdrückt und ganz besonders auch die indigene Bevölkerung. Die wurde ausgegrenzt oder umgebracht. Viele von euch kennen sicher die Wildwestgeschichten und Ähnliches, was dann da draus geworden ist. Warum erzähle ich das? Dieses Beispiel zeigt, dass wenn die Menschen aufstrebend sind, dass das immer mit Licht und Schatten zu tun hat. Dem einen geht es gut und der andere muss darunter leiden. Das heißt, der Aufstieg Einzelner hat immer zur Folge, dass andere unterdrückt werden. Natürlich brauchen wir eine solide Ausbildung, wenn ich Verantwortung übernehme für eine Familie oder Ähnliches, muss strebsam sein und so weiter, das ist alles völlig normal. Das wird auch den Glaubenden so gehen, wir haben alle irgendwo unseren Weg gemacht und davon ist wahrscheinlich niemand ausgenommen. Das darf aber nicht ohne Rücksicht auf andere laufen, wie das die heutigen Weltverhältnisse ja besonders zeigen. Wir haben eine geringe Anzahl von Personen, die über die Weltfinanz das gesamte Weltgeschehen bestimmen. Und das ist in der Mehrheit negativ. In der göttlichen Ordnung, um die geht es uns ja heute, die Heilsgeschichte betreffen, gibt es aber ganz andere Regeln. Da gibt es, wie wir auch beim Johannes-Vers, den wir eben gelesen haben, gehört haben, gibt es keinen Aufstieg ohne einen vorherigen Herabstieg. Und die klassische Stelle, um das in aller Kürze deutlich zu machen, wo der Heilsplan ja in einem Satz geschildert wird, ist Römer 11, 36, wo es ja heißt, dass Paulus schreibt, aus ihm, nämlich aus Gott und durch ihn und hinein in ihn ist das All. Und dieses aus Gott, respektive aus Christus kommende, heißt ja, dass es erstmal herabging. Es ging alles herab. Und durch die Gottesenergie wurde es am Dasein erhalten und später wird es in seine Herrlichkeit zurückgeführt. Also sie mussten erst herab, ehe sie wieder nach oben gehen konnten. Und die Verse, die wir eben gelesen haben, machen das auch deutlich. Anhand derer möchte ich das mal auch den Christus betreffend beleuchten, und zwar in 5 Punkten. Zunächst will ich ein paar grundsätzliche Dinge dazu sagen, über dieses Prinzip des Auf- und Abstiegs. Dann geht es um die dreifache Erniedrigung des Herrn. Im 3. Punkt um die mehrfache Erhöhung des Herrn. Und die Punkte 4 und 5 gehören eigentlich zusammen. Da geht es um die Rettung des Kosmos und das Äonische, das verborgene Gottesleben. Damit ihr bis ungefähr wisst, wo es hingeht heute. Also, schauen wir uns erstmal das Grundsätzliche an. Im Vers 13 unseres Textes haben wir eben gehört, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, oder der Herabgestiegene, der Sohn des Menschen. Und Jesus hatte ja davon gesprochen, dass er in Kapitel 6 des Johannesevangeliums dann, dass er das Brot war, das aus dem Himmel herabgestiegen ist. Und das jetzt alle essen müssen, damit sie verborgenes Gottesleben bekommen. Damit war aber noch nicht genug. Wenn du weiterliest, Kapitel 6, dann in den Versen ab 56, spricht er dann auch davon, dass du sein Fleisch essen musst und sein Blut trinken, um äonisches, das göttliches Leben, verborgenes Gottesleben zu haben. Daraufhin haben ihn viele verlassen. Wenn du im Juden sagst, dass er Blut essen und Menschenfleisch, gell, dann ist er ganz schnell weg. Aber auch seine Lernenden, also die Jünger Jesu, die waren darüber überhaupt nicht glücklich, über diese Äußerung. Und wenn du jetzt weiterliest, Kapitel 6, dann sagt Jesus jetzt, oder der Johannes zitiert das, da aber Jesus in sich selbst wahrgenommen hatte, dass seine Lernenden dies betreffend murrten, das sagt er zu ihnen: Ärgert euch das, dass ich euch gesagt habe, ihr müsst mein Blut essen, mein Fleisch essen und mein Blut trinken, gell? Ärgert euch das? Ja, logisch, gell? Wenn ich dabei gewesen wäre, Jacques, wie kannst du sowas sagen? Und dann sagt er weiter: Was ist nun, wenn ihr den Sohn des Menschen hinaufsteigend schaut, wo er vorher war? Da hätte ich mit dem Satz auch noch nichts anfangen können, gell? Und jetzt sagt er weiter: Der Geist ist es, der lebend macht. Also er hat ja gesagt, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut, dann habt ihr äonisches, verborgenes Gottesleben. Und jetzt erklärt er das und sagt, das Fleisch und das Blut, darum geht es gar nicht. Der Geist ist das, was lebend macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Reden, welche ich zu euch gesprochen habe, die sind Geist und Leben. Das heißt also, aus der Antwort Jesu kann man erkennen, dass es nicht um eine kannibalische Handlung ging, dass sie ihn essen sollten, sondern dass es hier um den Geist der Sache geht. Nicht das buchstäbliche Fleisch bringt das Leben, sondern die geistliche, wesenhafte Vereinigung mit ihm. Das hat er ja später in seinem Gebet nochmal betont, in Johannes 17, wo er dann gesagt hat, ich bin in ihnen, du in mir, also diese Wesenseinheit auch bezeugt hat. Das ist der Vers 23. Wenn wir damals dabei gewesen wären, hätten wir sicher genauso reagiert wie die Jünger Jesu. Gell? Ist ja unverschämt. Und interessant ist ja, dass Jesus das öfter gemacht hat und dass die Menschen ihn nicht sofort verstanden haben. Sie haben das immer, haben seine Aussagen immer auf ihr buchstäbliches, irdisches Leben bezogen. Die andere Begebenheit, die das deutlich macht, ist ja in Johannes 4, die Frau am Brunnen. Jesus kommt dann in den Brunnen, dann es fällt mir der Name nicht ein.
Samariterin,
ja genau. Die kam an den Brunnen, dann hat Wasser geschöpft und er hat dann zu ihr gesagt, gib mir mal zu trinken. Das war ja schon außergewöhnlich. Und jetzt sagt er zu ihr: Ich habe lebendes Wasser, von dem wirst du nie mehr durstig. Gell? Da hatte ich gedacht, das ist super, gell? Das hätte ich auch gern. Dann muss ich nicht mehr herkommen, Wasser schöpfen. Und daran siehst du, dass seine Aussagen immer ja, ins irdische Leben hinein verstanden worden sind, obwohl er was Geistliches gemeint hat. Ja, jetzt kannst du sagen, jetzt ja gleich sagen können, gell, dass die Leute dich nicht falsch verstehen. Aber interessant ist, das ist euch bestimmt auch schon passiert, wenn du was nicht verstehst, dich aber interessiert, weil der Kerl, der das gesagt hat, wahrscheinlich, was weiß ich, so doll ist, dass er dir weiterhelfen kann, dann bleibst du da. Gell? Und wenn du aber jemand bist, dem alles shit egal ist, Entschuldigung, gell? Dann interessiert dich das gar nicht, willst du das gar nicht wissen, gehst du weg. Und auf diese Art und Weise hat Jesus gesagt, die Leute sortiert. Und das ist ja auch mein Spruch immer, glauben wir kein Wort, guck selber nach. Und wenn es dich interessiert, können wir darüber reden. Und wenn es nicht interessiert, dann soll es woanders hingehen. Gell? Also wir halten kein Fest, laufen keinem nach. Und das ist die Methode, die auch Jesus hatte. Und deswegen war er eben auch öfters unverständlich. Was er hier in dem Vers von dem Brot aus dem Himmel, Kapitel 6, noch sagte, ist, er sagt ja hier, was ist nun, wir haben es eben gehört, wenn ihr den Sohn des Menschen hinaufsteigen schaut, wo er vorher war. Abgesehen davon, dass das hier ein Zeugnis seiner Präexistenz ist, dass er deutlich macht, er war vorher schon mal da, gell? Dann erkennen wir hier, dass das, was ja in der Einleitung der Alvin schon mal erwähnt hat, Paulus das im Epheserbrief dann ähnlich ausdrückt, in Kapitel 4, Vers 9 und 10, wenn er sagt, aber dass er hinaufstieg, was ist es, wenn nicht, dass er auch hinabstieg in die untersten Teile der Erde? Das ist ganz wichtig dann für den dritten Punkt, der Herabstieg des Christus, der dreifache Abstieg des Christus. Das heißt, der Hinabgestiegene selbst ist auch der Hinaufgestiegene oben über all die Himmel. Und hier dran siehst du, es ist auch ein Nebeneffekt, dass die Himmel Schöpfung sind. Es gibt also keine unerschaffenen Himmel. Und er ist über die Himmel hinaufgestiegen, auf dass er das All vervollständige. Das heißt also, niemand steigt hinauf im göttlichen, heilsgeschichtlichen Sinn, wenn er nicht vorher herabgestiegen ist. Wenn das doch jemand versucht, das zu machen, das ist immer schief gegangen. Und da gibt es ein ganz klassisches Beispiel, nämlich im Jesaja 14. Da ist ein prophetisches Bild auf den König von Babel zu lesen. Und der ist ein Darsteller des Diabolos, wenn wir prophetisch denken. Da heißt es in Jesaja 14 von dem Teufel und dem König von Babel, der ihn darstellt: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Stern Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf die Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Und dann sagt der Prophet, Gott sagt zu ihm, doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Also der unter Gott Angeordnete wollte sich über Gott erheben. Ergebnis ist Gericht. Und dieses Gericht ist auch noch zukünftig, letztendlich. In der Prophetie, wenn wir die Enthüllung lesen, sehen wir das ja dann, dass er bei der sieben Posaune, 3,5 Jahre nach Mitternacht, dann mit seinen Dämonenengeln aus dem Himmel geworfen wird auf die Erde. Das ist der erste Teil seines Gerichts aufgrund seiner Erhebung. Der nächste Teil seines Gerichts kommt dann vor dem Millennium, ist ungefähr 3,5 Jahre später. Da kommt er dafür 1000 Jahre in den Abgrund verschlossen. Das griechische Wort für Abgrund heißt ja Abyssos. Das ist auch interessant. Abyssos heißt ja feines Gewebe im Griechischen und das A heißt Un. Also Abyssos heißt also unfein. Da kommt also ein unfeinen Ort. Das ist der Abgrund. Und dann sein drittes Gericht ist dann letztendlich nach den 1000 Jahren, wenn er die Nation wieder irre geführt hat, kommt er in den Feuersee. Und der Feuersee ist dann sein letzter Gerichtsort. Und wir wissen ja, Gericht heißt Zurechtbringung, sodass auch er dort vielleicht als Vorletzter zur Besinnung kommt. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, wenn der Teufel auch noch zurechtkommt, dann will ich da gar nicht hin, gell? Dann gehörst du zu denen, die das alles nicht glauben. Aber da haben wir ja hier niemand unter den Anwesenden. Interessant ist jetzt auch noch, wie Paulus diese grundsätzliche Geschichte beschreibt in Philipper Kapitel 2, in Versen 6 bis 8, wenn es um Jesus geht, seinen Ursprung und seinen Herabstieg. Philipper Kapitel 2, ab Vers 6, da sagt Paulus von Jesus, dass er in Gestalt Gottes anfing und es nicht als einen Raub betrachtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entleerte, Sklavengestalt annehmend, in Gleichheit der Menschen wurde und im Äußeren als Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst, gehorsam werdend bis zum Tod aber am Pfahl. Hier haben wir ja den klassischen Werdegang mit Herabstieg, mein zweiter Hauptpunkt von heute, der dreifache Herabstieg, dazu komme ich gleich. Also der Gottessohn hat also die Gottgleichheit aufgegeben, war an höchster Stelle, im Gegensatz zum Diabolos, also dem König von Babel als prophetisches Vorbild, und war an höchster Stelle zusammen mit dem Vatergott, war ihm gleich. Und das griechische Wort für gleich heißt der Isos. Und das Isos ist Gleichheit nach Qualität und Quantität, das heißt nach Beschaffenheit und Menge. Eine absolute Übereinstimmung zwischen Vater und Sohn wird dadurch ausgedrückt. Und das ist nebenbei bemerkt ein anderes Thema, ja auch ein Beweis für die Göttlichkeit Jesu, die ja in weiten Kreisen auch abgestritten wird, sowohl in der Theologie als auch in vielen Religionen. So, in diesen hohen Stand gab der Gottessohn auf und erniedrigte sich aufgrund des Vaterwillens. Soweit zu den grundsätzlichen Bemerkungen mit Auf- und Abstieg. Jetzt gucken wir mal uns die dreifache Erniedrigung des Herrn an auf seinem Weg des Herabstiegs. Philipper 2,6 haben wir ja eben gelesen, dass er dem Vater gleich war. Und Paulus nennt ihn auch in 2. Korinther 4,4 als Bild Gottes. Also eine absolute Übereinstimmung geht daraus hervor. Und jetzt hat er sich in drei Stufen erniedrigt. Die erste Stufe war die, dass er als Beauftragter im Alten Testament der Beauftragte Jahwes oder Gottes aufgetreten ist, und zwar auf der Stufe der Engel. Und der Beauftragte Jahwes, der Malach Jahweh im Hebräischen, ist mehrheitlich Jesus, der Gottessohn, der Erniedrigte auf Engelstufe im Alten Testament. Es gibt ganz wenige Hinweise, wo Gott mal seinen Namen auf einen gewöhnlichen Engel gesetzt hat, gelegt hat. Aber mehrheitlich ist das immer der Herabstieg des Gottessohnes hier auf der Engelstufe. Wenn es so eine Stelle ist, musst du immer den Zusammenhang prüfen, worum geht es ja. Aber mehrheitlich ist das. Ich will euch ein Beispiel nennen. In 1. Mose 18 finden wir ja den Bericht, wo Abraham, da hat er ja in Zelten gewohnt, außerhalb der Städte. Und wo Abraham vor seinem Zelt sitzt und die Sarah, seine Frau, ist im Zelt. Und da kommen drei Männer und suchen ihn im Grunde. Und da heißt in 1. Mose 18 die ersten drei Verse wie folgt. Und es ist interessant, hier steht JHWH, also Jehova, egal wie du Gottes Namen aussprechen willst, genau weiß es niemand. Und Jahwe erschien ihm bei der Terebinden von Mamre, heißt es hier, als nämlich Abraham bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte, Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Das ist Gastfreundschaft im alten Bund, gell? Drei Kerle, die du nicht kennst, lädst jetzt ein. Wir würden mir heute nicht mehr machen, gell? Würden wir sagen, geh woanders hin. So, die JHWH und die beiden anderen Männer, nämlich Engel, haben dann zusammen mit Abraham gegessen, und dann hat der Jahwe zu ihm gesagt, über ein Jahr wirst du einen Sohn haben. Und die waren ja fast 100 Jahre alt und haben das nicht recht geklappt. Seine Frau hat dann gelacht im Zelt, das konnte man hören, weil die Zeltwand ist nicht so dick. Also mit fast 100 Jahren soll ich noch ein Kind kriegen. Gell? Ja, Gott hatte ihn das auf Reisen und er erfüllt seine Verheißung. Und dieser unglaubliche Vorgang hat er dann auch stattgefunden. Dann sind die beiden Engel sind dann weitergegangen nach Sodom, hinab nach Sodom. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle. Und der hier als JHWH, als Jahwe, Jehova oder Jahwe beschriebene, hat jetzt weiter mit Abraham gesprochen. Und hat mit ihm dann verhandelt, weil der wusste ja, der Abraham, sein Neffe Lot wohnt da in Dings, und wenn die jetzt Gericht machen, dann gehen die alle kaputt. Kannst du die Stadt nicht verschonen, wenn es da so und so viele Gerechte gibt? Haben die dann gefeilscht, gell, bis auf 10, glaube ich, ging das auch noch auf einen, weiß ich gar nicht so genau. Altes Testament geht es mir wie dir. Gell. Und jetzt ist die Frage, wer ist denn das gewesen, der da mit Abraham geredet hat? War das der Vater Gott im Himmel oder war das der Sohn auf seiner Engelstufe, auf seiner ersten Stufe der Erniedrigung? Das ist relativ einfach. Wir haben da zwei Hinweise. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 16, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, den nicht einer der Menschen wahrgenommen hat und auch nicht wahrzunehmen oder zu sehen vermag. Und Johannes schreibt in seinem ersten Kapitel seines Evangeliums, niemand hat Gott je gesehen, der alleinig gewordene Gottsohn, der hinein in den Schoß des Vaters seiende, jener stellt ihn dar. Hat er bei Philippus auch gesagt, gell, was fragst du nach dem Vater, guck mich an, siehst du den? Und jetzt sehen wir also, dass beim Abraham niemals Gott selber anwesend war, sondern das war der Gottes Sohn, unser Herr Christus, auf seiner ersten Erniedrigungsstufe, wo er mit Abraham gesprochen hat, auf Engelstufe sozusagen. Es gibt noch einen viel treffenderen Beweis für die ganze Geschichte, nämlich als der Stephanus gesteinigt werden sollte, hielt er doch eine Rede. Und die Rede steht in Apostelgeschichte Kapitel 7. Und jetzt erzählt er zwei Geschichten. Er sagt, er spricht von dem Mose am Feuerbusch, am brennenden Busch, das ist Vers 30, da heißt es. Und als 40 Jahre vervollständigt wurden, erschien ihm, dem Mose, in der Wildnis des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornbusches. Als aber Mose es wahrnahm, bestaunte er die Erscheinung. Als er aber herzukam, um darüber nachzudenken, geschah die Stimme des Herrn. Und er hat gesagt, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose aber wurde zitternd und wagte nicht, darüber nachzudenken. Also die Feuerflamme, die den Busch nicht verbrannt hat, und die Stimme des Herrn, das waren hier die zwei Hauptpunkte. In Hebräer Kapitel 1, Vers 7 lernen wir, dass Gott seine Engel zu Feuer und zu Wind macht. Das heißt also, der Feuerbusch hier, das Feuer war ein Engel. Und die Stimme war die Stimme des Herrn. Ja, wer ist der Herr? Wenn du weiterliest, Apostelgeschichte 7, dann 35 und 36, da macht ja Stephanus deutlich, dass dieser Engel als Beauftragter Gottes eine Sonderstellung hatte. Er sagt hier, dieser Mose ist der, der in der Versammlung in der Wildnis mit dem Engel war. Jetzt hat er die andere Geschichte, der auf dem Berg Sinai zu Mose sprach und mit unseren Vätern, welche lebende Worte empfingen und so weiter. Das heißt, der Engel, die Stimme des Herrn am Dornbusch und der Engel auf dem Berg Sinai, Engel muss Beauftragter denken, gell? Weil wir nur Engel verstehen wir immer, die mit einer Flügel und weißen Kittel im Himmel oder irgend sowas. Gell? Engel heißt Beauftragter oder Bote im Neuen Testament. Jesus hat seine 12 Lernenden oder die 70 Engel ausgesandt, da steht Boten, gell? Also auch Engel. Da wird sie nie Engel sagen, weil es Menschen waren, aber auch Menschen werden als Engel bezeichnet. Da hatte ich schon mal einen anderen Wortdienst drüber, das ist schon lange her. So, und der Engel, der, das heißt der Beauftragte Jahwes, war somit derselbe wie auf dem Berg Sinai, sagt der Stephanus. Also auf dem Berg Sinai, als, da kommen wir nachher nochmal dazu, als Mose die 10 Gebote erhielt, die hat er nicht von Gott gekriegt, sondern von dem Beauftragten Gottes. Das brauche ich dann auch mal, wenn es um das Gesetz geht. So, und hier haben wir einen klaren Hinweis, dass nicht Gott selber mit ihm redete, sondern eben der Beauftragte Gottes das gemacht hat. Das war die erste Erniedrigungsstufe des Herrn. Die zweite Erniedrigungsstufe des Herrn war, dass er Menschensohn wurde und arm wurde. Er hat ja die Gleichheit Gottes verlassen, war Präexistenz Gottessohn gewesen und ist jetzt quasi Mensch ohne Besitztum. Das war die zweite Stufe. Und er selber hat gesagt, in Matthäus 8,20 ist es aufgezeichnet zu einem Schriftgelehrten, hat er gesagt, die Füchse haben Schlupfwinkel und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er das Haupt hinlege. Er ist arm geworden. Und Paulus bestätigt 2. Korinther 8,9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er wegen euch, kannst du auch sagen, wegen der Schöpfung, als reich seiend arm wurde, auf dass ihr in der Armut jenes reich würdet. Also dieser berühmte Tausch, den wir auch noch in 2. Korinther 5 finden, dass er alle Verfehlungen auf sich nahm, damit wir gerechte werden. Ja, diese Stufe war ganz wichtig. Diese zweite Stufe seiner Erniedrigung war notwendig, damit die Rechtsgrundlage für die Wiederherstellung der gesamten Schöpfung gelegt werden konnte. Aufgrund dieses Opfers, nämlich seines Todes auf Golgatha, das war ja die zweite Stufe, erfolgte dann natürlich nachfolgend die dritte Stufe seiner Erniedrigung. Was ist denn passiert, als er am Holz gehangen hat? Da kam die dritte Stufe, nämlich seine Erniedrigung in den Tod, durch Tod am Flurholz auf Golgatha. Paulus schreibt, Philipper 2,8, er erniedrigte sich selbst, gehorsam werden bis zum Tod aber am Pfahl. Und dann Schreiber des Hebräerbriefes, drückt das ähnlich aus, noch mit einem kleinen Akzent dazu, hör mal hin. Er schreibt Hebräer 2,9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Wert gekrönt, damit er in Gottes Gnade was macht? Für alles den Tod schmeckt. Mir fällt zweierlei auf bei dieser ganzen Geschichte. Erstens, dass hier steht, Christus ist für alles gestorben, nicht nur für Engel und Menschen, sondern für die ganze Schöpfung. Erinnere dich an Römer 8, 22. Wir hatten das vor einer Zeit im Hauskreis, das ist schon eine Weile her, gell? Wo es heißt dann, dass selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Sklaverei, der Verderblichkeit zu der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist ja das Ziel. Und deswegen sagt der Brief, er starb für alles. Und das Zweite, was hier auffällt, ist, dass sozusagen bei diesem Vorgang Gott selber Mensch wurde auf Golgatha. Ich erinnere an 2. Korinther 5, 19. Da sagt Paulus, weil Gott in Christus war, wo? Auf Golgatha, als er alle Verfehlungen auf sich genommen hat. 2. Korinther 5 geht es darum. Den Kosmos für sich selber in jeder Beziehung verändernd und ihnen ihre Übertretung nicht zurechnend. Also, Christus auf Golgatha, Paulus sagt, Gott war in ihm. Es ist es bemerkenswert, es ist es zwar ein extra Thema, aber ich finde das trotzdem hier an der Stelle wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn Engel ein besonderes Gericht erfahren sollen, müssen sie Menschen werden, um zu sterben. Ich erinnere an Psalm 82, wo ja diese Geschichte erklärt wird. Und unser geliebter Bruder Hartmut Mayer-Gerber hat ja da ein kleines Büchlein draus gemacht, wo das am Ende ein Thema ist, was dann leider ohne dieses Thema veröffentlicht worden ist. Und Psalm 82 fängt ja an, es sind nur 7 Verse, da fängt ja an oben, dass Gott steht in der Versammlung Gottes und richtet die Götter. So steht das in der Traditionsübersetzung. Wenn du genau hinguckst, steht der Richter, nämlich wer ist denn der Richter? Jesus ist der Richter, ihm ist alles Gericht übergeben. Also der Richter Elohim, das ist Jesus, steht in der Versammlung des Egel, des Gottes, steht nicht Elohim, und richtet die Elohim, nämlich die Engel. Und was sagt er zu denen dann im Vers 7? Wie ein Mensch werdet ihr sterben. Das heißt, die zu richtenden Engel werden wie ein Mensch sterben. Das ist der klassische Hinweis darauf, dass hier, wenn Paulus das so ausführt, in 2. Korinther 5, 19, dass im Grunde auf Golgatha Gott gestorben ist, zusammen in dem Christus. Jetzt kennst du die Höhe des Kaufpreises für die Rückführung der ganzen Schöpfung in die Herrlichkeit Gottes. So viel zur dreifachen Erniedrigung. Das wird eng. Zur dreifachen Erniedrigung des Gottessohnes. Jetzt gibt es noch eine mehrfache Erhöhung. Es ging ja wieder zurück, gell? Er ist ja aus den Gestorbenen heraus wieder zurück in die höchste Stelle gekommen. Wie ging das? Wir haben gehört in unserem Text im Vers 14 ein biblisches, prophetisches Beispiel dafür. So wie Mose in der Wildnis die Schlange erhöhte, also ist es für den Sohn des Menschen nötig, erhöht zu werden, hat er gesagt. Und hier hast du den ersten Hinweis, nämlich als Israel aus Ägypten auszog, musste sie ja durch Edom marschieren. Die Edomiter haben sie nicht durchgelassen, dann musste sie außen rumlaufen. Und dann haben sie gemurrt, ich hätte auch gemurrt, ein Umwegslatschen in der Hitze. Und was hat jetzt Gott gemacht? Er sandte Schlangen. Es steht hier in 4. Mose 21 von der Geschichte, ein kleiner Auszug, die Verse 8 und 9, was da passiert. Er sagt hier, Jahwe sprach zu Mose, mach dir eine Schlange, hebräisch Saraf, und tu sie auf eine Stange. Also die Schlange haben die Leute gebissen und da sind die gestorben. Und jetzt sollte Mose eine Schlange auf die Stange machen. Und jetzt sagt Gott zu ihm, es wird geschehen, dass jeder, der gebissen ist und sie ansieht, am Leben bleiben wird. Und Mose machte eine Schlange aus Kupfer und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf sie, dann blieb er am Leben. Ist ein Bild auf den erhöhten Christus. Er hat es ja selber gesagt, so wie Mose die Schlange erhöht, werde ich erhöht. Gell? Übrigens war das kein Kreuz, nebenbei bemerkt, das war ein Stab. Gell? Ich kann mir das nicht verkneifen, das ab und zu erwähnen. Also die Kupferschlange als prophetisches Bild auf das Fluholz auf Golgatha. Und was sagt jetzt Jesus zu den Juden, Johannes 8, 28? Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht, dann werdet ihr erkennen, dass ich ja ich es bin. Und dass ich nicht von mir selbst einiges tue, sondern der Vater mich lehrte, was ich sprechen soll. Wenn ihr mich erhöht, wir haben denn die Juden Jesus erhöht. Der stand doch vor Pilatus da und er hat mit denen verhandelt. Und dann hat der Pilatus, war ja die Gelegenheit, dass sie mal einen freigeben konnten. Und da haben die, hat er gefragt, ob er Jesus freigeben soll. Und dann haben die Juden gesagt, nee, den wollen wir nicht. Gib uns Barabbas. Das war ein Bandit, gell? Also sie wollten den haben. Und mit dieser Erhöhung auf Golgatha, was ja die Voraussetzung war, da konnte ihn ja nicht freilassen, weil das war ja prophetisch vorherbestimmt, wie das zu laufen hat, wurde eben die Rechtsgrundlage für die Heilsgeschichte gelegt. Und auch später hat Jesus nochmal darauf Bezug genommen, in Johannes 12, 32 kann man das lesen, wo er sagt, wenn ich von der Erde erhöht werde, nämlich an dem Holz, werde ich alles zu mir ziehen. Genau wie der Hebräerbrief das ausgedrückt hat. Alles, nämlich die gesamte Schöpfung. Gut, das war seine quasi Ersterhöhung, könntest du sogar sagen, die noch vor seinem Sterben stattgefunden hat. Eine weitere Erhöhung, die man nicht sofort erkennen kann. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Mose in der Geschichte und dem Gesetz. Die ist nicht sofort zu erkennen. Paulus schreibt da in Galater 3, 19 und 20, was soll nun das Gesetz? Zugunsten der Übertretung wurde es hinzugefügt, bis dass der Same käme, welchem verheißen worden ist, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Es ist ja so ein Nebensatz eingefügt. Man muss also nochmal das ohne den Nebensatz lesen. Was soll nun das Gesetz? Zugunsten der Übertretung wurde es hinzugefügt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ja, wer ist der Mittler? Da haben wir uns vor 20 Jahren schon gestritten in einer Brüdergruppe auf der Lahöge, wer ist der Mittler? Der eine sagt Mose, die andere sagt Jesus. So, wer ist es denn jetzt, gell? Jetzt hat Paulus das erklärt, Vers 20, Kolosser 3. Der Mittler aber, muss genau hinhören, der Mittler aber ist nicht nur der eines Einzelnen. Gott aber ist nur einer. Also wie war das hier? Der Mittler hat nicht von Einzelnen was gemacht, sondern von vielen. Das heißt also, von vielen ist zu einem hin vermittelt worden. Wer sind denn die vielen? Waren das die Israeliten und der Mose war der Mittler? Haben die Israeliten was mit dem Gesetz zu tun gehabt? Nee, das kam noch von Engeln, haben wir eben gehört. Also was hat Mose jetzt mit dem Gesetz von den Engeln zu tun? Ja, gar nichts, gell? Es hat einer von Engeln von vielen zu Gott hin, da auch einer ist vermittelt. Das heißt, hier hat Jesus, er war ja auf der Engelstufe, das haben wir vorhin gehört, gell, seine erste Erniedrigungsstufe. Jetzt hat er von dieser Engelstufe, wie es Hebräer 1 ja auch schildert, sich über die Engel erhoben und hat zum Vater hin das Gesetz der Engel vermittelt. Und hat es dem Vater quasi präsentiert, er hat es genehmigt. Und dann hat der Gottessohn in seiner ersten Stufe der Erniedrigung in dieser minimalen Erhöhung über die Engel das Gesetz seinem Vater gebracht. Der hat ja gesagt und dann hat er es dem Mose gegeben. Das hat der Stephanus doch gesagt, vorhin haben wir es gehört. Der Engel auf dem Berg Sinai, der mit ihm geredet hat, also der Beauftragte. Und der Beauftragte war der Gottessohn. Er hat dem Mose als Mittler zwischen den vielen, nämlich Engel, und dem einen, nämlich Gott, das Gesetz übergeben. Und der Mose war lediglich der Überbringer zu Israel hin. Das war alles, gell. Und ich weiß nicht, warum die Brüder sich da gestritten haben, gell. Gut, aber macht nichts. Was gibt noch die nächste Erhöhung des Gottessohnes? Manchmal mehrere, gell. Die nächste Erhöhung, davon redet Petrus zu Pfingsten in seiner Pfingstrede. Er sagt, Apostelgeschichte 2,24, den, nämlich Christus, ließ Gott auferstehen, lösen die Wehen des Todes, weil keine Vermögenskraft war, von ihm selbst gehalten zu werden. Und der Apostel Paulus beschreibt es ähnlich dann in seiner zweiten Rede, die am Apostelgeschichte 13 aufgezeichnet ist, wo er dann sagt, und wir evangelisieren euch die zu den Vätern geschehenen Verheißungen, dass Gott diese uns ihren Kindern erfüllt hat, indem er Jesus auferstehen ließ, wie auch im zweiten Psalm geschrieben worden ist. Und das ist jetzt interessant, Psalm 2,7, da heißt es, du bist mein Sohn, heute habe ich dich werden lassen, sagt Paulus und bezieht das auf die Auferstehung Jesu. Und jetzt sagen manche, siehst du, Psalm 2, Vers 7, da geht es um die Auferstehung Jesu, sagt doch Paulus in seiner Rede. Das hat nichts mit seiner Präexistenz zu tun. Ja, Vorsicht, gell. Es gibt ein dreifaches Werden Jesu. Dieses Geborensein, im Griechischen heißt es ja nie gebären, sondern immer werden. Heilsgeschichtlich heißt das immer werden. Weil für Geburt gibt es ein extra Wort, das heißt Tikto. Und hier steht immer Genau oder Ginomai, also die aktive oder passive Form. Und das ist Werden. Er ist geworden als Gott. War die erste Werdung. Die zweite Werdung, haben wir eben schon gehört, er ist geworden. Nee, haben wir noch nicht gehört, das war die dritte. Aus den Gestorbenen war die dritte, habe es jetzt verwechselt. Die zweite Werdung aus der Maria als Mensch, gell? Sagt Paulus, Galater 4,4, sagt er, er wurde aus einer Frau. Da steht nichts von Geburt. Gell? Wie wird man aus einer Frau? Natürlich durch Geburt, klar. Aber das Werden ist wichtig, weil es um heilsgeschichtliche Prozesse geht. Da wird immer dieses Wort benutzt. So, und der Johannes, der Herr selber hat ja das dem Johannes mal bestätigt in der Enthüllung dann. Johannes befand sich ja im Geist, im Tag des Herrn. Da sagt Jesus ihm, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebende, und ich wurde ein Gestorbener, Abstieg, ja. Und jetzt nimm wahr, ich bin lebend, Aufstieg, hinein in die Äonen der Äonen, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Also, und zwischen seiner Auferstehung, wie wir eben gehört haben, und seiner Himmelfahrt, die 40 Tage später ja war, da gab es noch eine Erhöhung, die vielleicht auch nicht jeder so verzieht. Er ist doch also auferstanden, ist wem zuerst erschienen? Der Maria, der Magdalenerin. Manche sagen ja auch seine Freundin, gell? Und man muss manchmal die Theologie ein bisschen spitz erwähnen, gell? Und jetzt sagt er zu ihr, Johannes 20,17, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgestiegen, gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich steige hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Er war noch nicht beim Vater. Warum? Es gibt eine alttestamentische Prophetie, wenn es um die Bedeckung der Schuld des Volkes Israel ging. Da gibt es den Tag, der nennt sich Yom Kippur. Kafara ist Bedecken. An Yom Kippur wurde die Schuld des Volkes bedeckt, und zwar für ein Jahr. Und da musste der hohe Priester mit dem Blut des Opfers in das Allerheiligste gehen. Und hier haben wir den gleichen Vorgang, nämlich Jesus musste zunächst den Wert seines Blutes oder seines Opfers im oberen Heiligtum sozusagen darbringen, damit das Opfer wirksam werden konnte. Und deswegen hat er zu Maria gesagt, ich war noch nicht beim Vater. Und danach, als das zur Wirkung gekommen ist, ist er erst in die Aufenthaltsräume der Gestorbenen, hat dort evangelisiert. Und diese Reihenfolge ist wichtig, weil das hätte er vorher nicht machen können. Und hier siehst du auch, das war eine seiner Erhöhungen. Und die fünfte Erhöhung, die ist ja jetzt eigentlich logisch und schlüssig. Das ist dann seine sogenannte Himmelfahrt, 40 Tage nachdem er den Jüngern erschienen war. Und als das stattfand, heißt es dann, Apostelgeschichte 1, sagt Petrus dann, und als er dies sagte, wurde er, während sie blickten, hinaufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. So, und jetzt ist die Frage, was ist denn der persönliche Nutzen jedes Einzelnen, wenn es um diese ganze Geschichte geht? Was sagt Jesus in unserem Text, Vers 15, dass jeder, der an ihn glaubt, dazu gehören auch die ganzen Vorgänge, über die wir geredet haben, äonisches Leben hat, das heißt verborgenes Gottesleben. Und jetzt kannst du dich fragen, glaubst du, dass der Hinaufgestiegene alles zu sich zieht? Vertraust du ihm, dass das stimmt? Dann hast du verborgenes Gottesleben. So einfach ist das, gell? Ja, und damit wären wir bei meinem vierten Punkt. Ich mache etwas schneller. Wo wir noch lesen dann in den Versen 16 bis 18 von der Rettung des Kosmos und des verborgenen Gotteslebens, was hier nochmal erklärt wird. Und wo jetzt Johannes schreibt, denn also liebt Gott den Kosmos, dass er seinen alleinig gewordenen Sohn gab, auf dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern eben das äonische, das verborgene Gottesleben hat. Gott hat nie aufgehört, seine Schöpfung zu lieben, weil in euren Bibeln steht da, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Im Grundtext steht, so sehr liebt Gott den Kosmos, also seine Schöpfung. Er liebt sie immer noch. Und was sagt Paulus? Als wir Feinde waren, hat Gott das gemacht. Als wir Feinde waren. Und was macht Gott? Er hält sich an seine eigenen Grundsätze. Was hat Jesus gesagt in der Bergpredigt? Matthäus 5, 43. Liebt eure Feinde. Was hat der Trump gesagt bei der Trauerrede? Ich hasse alle meine Feinde. Ganz laut, die ganze Welt hat es gehört. Gell? Jetzt weißt du, wo du den einordnen kannst. Neben, hat auch gute Seiten. Gell? Ich will da nicht ganz schlecht machen. Aber das war ein großer Kontrast, den du da sehen könntest auf der Weltbühne. Gell? So, und wenn wir das jetzt alles so zusammenfassen, dass Gott in der Tat alles zurück in seine Herrlichkeit führt, ist das kein Evangelium, keine gute Nachricht. Im Vers 17 unseres Textes heißt es dann, denn Gott sandte seinen Sohn nicht in den Kosmos, auf dass er den Kosmos richte, sondern dass er den Kosmos durch ihn rettet. Ja, wie geht das? Der Johannes der Täufer war der Erste, der schon gesagt hat, Johannes 1, 29, als Jesus kam, siehe das Lamm Gottes, das die Verfehlung des Kosmos enthebt. Und dann hat er ihn als Retter des Kosmos bezeichnet. Ja, wenn er der Retter des Kosmos ist, wie viel vom Kosmos muss er denn dann retten? Gell? Das ist immer die Frage. Natürlich alles. Und deswegen heißt es hier dann im Vers 18, der an ihn Glaubende, und ich hoffe, dass wir dazugehören, wird nicht gerichtet. Der Nicht-Glaubende ist schon gerichtet worden. Ich erinnere an meinen Vortrag über Unglaube ist Verfehlung. Das ist nämlich das Thema hier auch. Warum ist er schon gerichtet? Weil er nicht an den Namen des alleinig gewordenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das heißt, alle, die heute schon glauben können, was ist mit denen denn passiert? Das können wir im Vers 15 lesen von Johannes 5. Nee, Vers 24, Entschuldigung, ich habe es falsch erzählt. Johannes 5, 24. Da sagt er, Jesus, Doppelamen. Amen, Amen, ich sage euch, der, der mein Wort hört und glaubt, dem, der mich sandte, hat verborgenes Gottesleben, äonisches Leben, nicht ewiges Leben. Gell? Die Ewigkeit, so gibt es sie nicht. Und, ganz wichtig, er kommt nicht hinein in Gericht, sondern ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten. Ja, was willst du noch? Gell? Mehr geht ja gar nicht. Also die Glaubenden haben mit dem Gericht nichts zu tun. Und die Unglaubenden, die sind schon gerichtet, heißt es hier, weil sie nicht glauben. Das alles hat mit der adamitischen Verfehlung oder Sünde der Geerbten ja überhaupt nichts zu tun. Und deswegen ist jetzt die Frage, was ist denn nun als Schlusshinweise das, was wir den Menschen sagen sollen? Was ist denn unser Evangelisationsauftrag? Und den kannst du lesen bei Paulus in 2. Korinther 5, ab Vers 18, sind drei Verse, wo er unseren Evangelisationsauftrag schildert. Er sagt hier, nachdem er über Heilsgeschichte gesprochen hat, das alles aber aus Gott, aus dem, der uns durch Christus für sich selber in jeder Beziehung verändert hat. Und jetzt kommt der Hinweis, und uns den Dienst der Veränderung gegeben hat. Warum? Weil Gott in Christus war, das habe ich vorhin schon mal zitiert, den Kosmos für sich selber und jeder Beziehung verändernd und ihnen ihre Übertretung nicht zurechnend und in uns das Wort der Veränderung legend. Vers 20, daher sind wir für Christus gesandt, indem Gott gleichsam durch uns zuspricht. Wir flehen für Christus. Ich füge jetzt was ein, damit es deutlich wird. Nehmt endlich zur Kenntnis, ihr seid verändert dem Gott. Traditionsübersetzung, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich steht nicht dort. Also, was sollen wir den Menschen sagen? Gott hat alles geändert, auch euch, ihr seid verändert. Es geht nur noch um den Glauben, ums Vertrauen, gell? Und nicht mehr um irgendwelche geerbten Verfehlungen. Ja, das ist unsere Aufgabe und ich denke, dazu möge der Herr auch sein Wort an uns allen segnen. Amen.